Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Bis heute Abend sah es so aus. Die Europäische Union schaut mehr oder weniger tatenlos zu, wie die Türkei im Norden Syriens Fakten schafft. Jetzt aber wagt die deutsche Verteidigungsministerin einen Vorstoß. Sie fordert eine international kontrollierte Schutzzone in Nordsyrien. Wir sprechen gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten. Wieder geht eine Runde im Brexit-Machtkampf zwischen John Bercow und Boris Johnson an John Bercow. Der Sprecher des Unterhauses hat heute eine zweite Abstimmung über Johnsons Brexit-Vertrag verhindert. Aber Johnson wäre nicht Johnson, wenn er sich jetzt geschlagen gäbe. Wir ordnen das alles gleich. Chile erlebt gerade die heftigsten Proteste seit dem Ende der Pinochet-Ära. Was steckt hinter dem Protest? Dazu haben wir ein Interview mit Günter Mayhold von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Kanada wählt ein neues Parlament. Es wird ein knappes Rennen erwartet. Mehr dazu im zweiten Teil dieser Sendung. Morgen Abend läuft die Waffenruhe für Nordsyrien ab, die die USA der Türkei abgetrotzt haben. Zur Erinnerung, die Türkei ist erst dort einmarschiert, nachdem die USA sich zurückgezogen hatten. Präsident Erdogan will dort die kurdischen Milizen zurückdrängen und Platz schaffen für hunderttausende syrische Flüchtlinge, die er dorthin abschieben will. Im Moment spricht vieles dafür, dass ab morgen Abend wieder gekämpft wird. In dieser Situation überrascht heute Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem Vorschlag. Die Bundesverteidigungsministerin schlägt eine international kontrollierte Schutzzone im Norden Syriens vor. Vor gut einer halben Stunde hat sie das in den ARD-Tagesthemen so erklärt.
Es ist wichtig, dass klar ist, dieser Einsatz dient dazu, dass wir den Terror des IS bekämpfen, so wie wir das zurzeit im Irak auch tun. Sie dient aber insbesondere auch dazu, dass wir so viel Stabilität schaffen, dass zivil wieder aufgebaut werden kann. Wenn es eine internationale Initiative gibt, wird es dazu im Bundestag, und das ist auch richtig so, die Debatte und auch die Entscheidung darüber geben, ob und in welcher Form sich Deutschland daran beteiligt. Und die Bundeswehr wird das zur Verfügung stellen, was die Politik von ihr verlangt. Das war in der Vergangenheit so und das wird in der Zukunft auch so sein.
Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer im Tagesthemen-Interview. Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Wie überraschend kommt dieser Vorschlag?
Herr Brandes, der Vorschlag ist überraschend und er kommt auch überraschend in die Öffentlichkeit. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja nicht nur den Tagesthemen ein Interview gegeben, auch im Heute-Journal hat sie diesen Vorschlag, wie sie es formuliert hat, präsentiert und original, also als erstes in einem Interview mit der Deutschen Welle am Abend. Ich muss sagen, ich habe noch viele Fragen in Bezug auf das, was sie wirklich möchte. Es geht, wenn ich mir alleine schon die Wortwahl anschaue, ein bisschen durcheinander. Mal ist es eine Initiative, mal ein Vorschlag. Mit Sicherheit spricht sie sich also für eine international kontrollierte Schutzzone aus im Norden Syriens, dort, wo die Türkei jetzt, wie es die SPD sieht, einen Angriffskrieg führt. Wie das umgesetzt wird, das wird in den nächsten Tagen sicherlich massiv debattiert werden.
Ist der Vorschlag denn abgestimmt mit den NATO- und den EU-Partnern?
Er ist mit einigen NATO-Partnern abgestimmt. Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, der Vorschlag sei mit der Kanzlerin abgestimmt und darüber hinaus seien die Verbündeten in den Vereinigten Staaten, in Frankreich und in Großbritannien vorab informiert worden. Einzelheiten zum Vorschlag, die stehen noch aus und sie will offenbar nutzen ein Treffen der NATO-Verteidigungsminister am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Das sei ein richtiger Ort, um konkreter zu werden.
Kramp-Karrenbauer soll Außenminister Heiko Maas von der SPD ja per SMS über ihren Vorschlag informiert haben und in besagtem Heute-Journal-Interview hat sie das auch mehr oder weniger so bestätigt. Was sagt das denn aus über die Abstimmung innerhalb der Regierung?
Ja, wir waren per SMS in Kontakt, so sagte sie im Heute-Journal mit Blick auf Heiko Maas. Es ist, ich will noch nicht sagen merkwürdig, aber es ist wenigstens auffällig. Wir wissen, vor 24 Stunden tagte der Koalitionsausschuss und er tagte im Schwerpunkt über das Thema Nordsyrien. Dort wäre alle Zeit der Welt gewesen, eine solche Initiative mit dem Koalitionspartner zu besprechen. Und sie hat konzediert im Gespräch heute, dass natürlich alles Weitere mit dem Koalitionspartner besprochen werden muss, wie ja auch sie immer wieder in beiden Interviews darauf hinwies, wie wichtig die Einbeziehung des Bundestages sei in allen Fragen rund um die Aspekte, wie denn der Einsatz genau aussehen soll und welche Rolle Deutschland dabei spielen soll. Denn das hat sie alles im Prinzip noch sehr, sehr klein und in Kursiv gehalten. Deutschland geht hier nach vorne und mir scheint, das ist ihr zentrales Anliegen. Deutschland will argumentativ in die Vorhand kommen, nachdem es jetzt einige Tage lang doch hieß, wie machtlos und wie passiv die Europäer an einem Spielfeldrand als Zaungast, so hat sie es heute formuliert, stehen, ohne in Aktion zu treten. Diese Situation, die muss sich ändern, das hat sie deutlich gemacht.
Aber wenn es dann um die Frage geht, ob die Bundeswehr sich beteiligen soll an einem Einsatz, wird Kramp-Karrenbauer dazu denn die Zustimmung im Bundestag bekommen?
Oh, bis es soweit ist, glaube ich, wird es noch Wochen dauern und es wird intensiv debattiert werden. Das ist ja interessant. Wir haben heute viel über eine Schutzzone geredet in Berlin, aber nicht als Grundlage einer Initiative der Bundesverteidigungsministerin, sondern die des CDU-Obmanns im Auswärtigen Ausschuss von Roderich Kiesewetter, der genau das gefordert hatte, eine internationale Schutzzone, wenn auch nicht mit NATO-Bezug, sondern mit einem möglichen UN-Mandat. Und wenn man seine Eckdaten nimmt, also 30.000 bis 40.000 Soldaten aus der Europäischen Union oder aber der westlichen Partner, dann wissen wir in etwa, um was für eine Größenordnung geht. Das ist völlig unbekannt, die Risiken sind unbekannt und der Umfang der deutschen Rolle bei einem solchen Einsatz auch.
Danke, Klaus Remme, live aus unserem Hauptstadtstudio. Boris Johnson hätte es wissen können. Als seine Vorgängerin Theresa May auf die Idee gekommen war, ihren damaligen Brexit-Vertrag dem Parlament ein zweites Mal vorzulegen, schon damals hatte Unterhaussprecher John Bercow das abgelehnt. Denn er interpretiert die ungeschriebene Verfassung so, dass das Parlament nicht zweimal über dieselbe Frage abstimmen kann. Trotzdem hat Boris Johnson genau das heute wieder versucht mit seinem Brexit-Vertrag und wieder lehnte John Bercow grinsend ab. Aber entschieden ist in diesem Machtkampf nichts. Christine Heuer berichtet für uns aus London.
John Bercow sagt nein. Wie schon bei Theresa May im März beruft sich der Speaker of the House auf Erskine May, der im Jahre des Herrn 1604 ein Handbuch zum britischen Parlamentarismus schrieb. In dem steht, ein Antrag darf ohne substanzielle Veränderungen nicht zweimal hintereinander ins Parlament eingebracht werden.
Today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances.
Die Umstände heute sind substanziell dieselben wie am Samstag. Ich lasse deshalb den Antrag heute nicht zu. Es würde gegen die Ordnung verstoßen, es zu tun.
As it would be repetitive and disorderly to do so.
Wie geht es jetzt weiter? Die Regierung hat für morgen eine Abstimmung über das Brexit-Gesetz angekündigt, nicht über den Vertrag, sondern die gesetzlichen Grundlagen dafür. Mag sein, dass Boris Johnson dafür eine Mehrheit bekommt. Er hat mit einigem Erfolg um Zustimmung von Brexit-Hardlinern und Rebellen in der eigenen Partei und von Labour-Abweichlern geworben. Aber stabil ist diese Mehrheit nicht und die Regierung gefährdet sie zusätzlich mit einem engen Zeitplan. Ganze 3 Tage gibt Downing Street den Abgeordneten, um sich kompetent durch hunderte Seiten zu wühlen. Schon diesen Donnerstag soll abgestimmt werden, um den Austritt am 31. Oktober doch noch zu schaffen. Justine Greening, eine von den Tories, die Johnson aus der Fraktion werfen ließ und die er jetzt dringend braucht, ist fassungslos. Wir wissen alle, dass hastiges Recht schlechtes Recht ist. Und das hier ist doch nicht irgendein Gesetz. Es ist die politische Neuverdrahtung unseres Landes. Das muss man doch ordentlich machen. Morgen hat das Unterhaus Gelegenheit, mit einer Mehrheit den engen Zeitplan zu kippen. Es wird die nächste Hürde für die Regierung Johnson, aber nicht die einzige in dieser Woche. Während der Premier versucht, seinen Plan mit Hochdruck durchs Parlament zu peitschen, wird das Parlament versuchen, ihm möglichst große Steine in den Weg zu legen. Es wird Amendments geben, Änderungsanträge zu Johnsons Brexit-Gesetz, die seinen Deal von innen aushöhlen oder sonst wie vereiteln können. Gute Chancen werden etwa dem Antrag eingeräumt, dass nun doch ganz Großbritannien in der EU-Zollunion bleibt. Das würde Johnsons Verabredungen in Brüssel ad absurdum führen. Und auch ein zweites Referendum steht auf der Wunschliste nicht weniger Abgeordneter. Einer von ihnen, Ben Bradshaw von Labour.
The public have got a right 3.5 years on. Now they see what Brexit is actually like in reality.
Die Öffentlichkeit muss das Recht haben zu entscheiden. 3.5 Jahre später sehen die Bürger, was der Brexit in der Realität ist und nicht nur den Fantasie-Brexit, den man ihnen 2016 verkauft hat.
Rather than the fantasy Brexit that they were sold in 2016 to have their say.
Ein zweites Referendum würde Johnsons New Deal begraben, egal wie es ausginge. Es kostet einfach zu viel Zeit. Der Premierminister wird es schwer haben, seinen Deal rechtzeitig durchzubringen. Wenn es ihm nicht gelingt, dann wird er mit allen Mitteln auf Neuwahlen drängen, um die politische Blockade aufzulösen. Johnsons Parteifreund Steve Baker.
I'm concerned about this rotten House of Commons doing all sorts of crazy stuff.
Ich mache mir Sorgen um dieses verfaulte Unterhaus, das alle möglichen verrückten Dinge macht. Je schneller wir Wahlen haben, umso besser. Es könnte die Lösung sein, die Boris Johnson ohnehin die liebste wäre. Ein Wahlkampf nach dem Motto, ich will den Brexit liefern, aber das Parlament lässt mich nicht. Der Premierminister hätte gute Chancen zu gewinnen.
Christine Heuer berichtete aus London. Chile. Wir hören selten etwas über dieses Land im Westen Südamerikas. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn keine Nachrichten bedeuten ja meist gute Nachrichten. Das Land gilt als stabil. Jetzt aber hat ein Streit über Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr zu gewaltigen und teilweise auch gewalttätigen Protesten geführt. 11 Menschen haben das bereits mit dem Leben bezahlt. Anne Herberg bringt uns auf den aktuellen Stand.
Es sind die schwersten sozialen Unruhen seit Jahrzehnten. Dutzende Supermärkte und Tankstellen wurden geplündert. Die Zentrale eines großen Energieunternehmens sowie ein Redaktionsgebäude von Chiles ältester Zeitung in Brand gesetzt. 78 U-Bahn-Stationen in Santiago wurden beschädigt. In Chiles Hauptstadt geht an diesem Montag nichts mehr. Es ist das erste Mal seit dem Ende der Diktatur unter General Augusto Pinochet, dass in der chilenischen Hauptstadt das Militär patrouilliert. Die konservative Regierung hat fast 10.000 Einsatzkräfte mobilisiert. Der zunächst nur für die Hauptstadt Santiago de Chile geltende Ausnahmezustand wurde in mehr als der Hälfte der Regionen des Landes verhängt. Die Zahl der Todesopfer stieg laut chilenischen Medien auf 11. Rund 1.500 Menschen wurden festgenommen. Chiles Präsident Sebastián Piñera spricht von einem Krieg. Die Proteste waren durch eine Erhöhung der Ticketpreise für den öffentlichen Nahverkehr in der 7-Millionen-Stadt Santiago de Chile ausgelöst worden. Nach ersten Zusammenstößen am Freitag hatte die konservative Regierung die Fahrpreiserhöhungen am Samstag ausgesetzt. Die Unruhen hielten aber an. Bei den Protesten geht es generell um die Kluft zwischen Arm und Reich in dem südamerikanischen Land. Chile gilt zwar als eines der stabilsten Länder Lateinamerikas, es hat das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Region. Angesichts steigender Gesundheits- und Lebenshaltungskosten und niedriger Renten ist es gleichzeitig aber eines der Länder mit der höchsten sozialen Ungleichheit.
Anne Herberg berichtete über die Proteste und den Ausnahmezustand in Chile. Was ist da los in diesem Musterland Südamerikas? Das kann ich jetzt Günter Mayhold fragen. Er ist der stellvertretende Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sein Forschungsschwerpunkt ist Lateinamerika. Guten Abend, Herr Mayhold.
Guten Abend.
Die Fahrpreiserhöhungen, die hat die Regierung ja bereits am Wochenende ausgesetzt. Trotzdem gehen die Proteste weiter. Warum?
Nun, man kann davon ausgehen, dass das nur ein Auslöser war. Angesichts der Breite der Gewalt und der Beteiligung von sehr vielen gesellschaftlichen Gruppen ist davon auszugehen, dass es eine breitere Enttäuschung und sicherlich auch Wut war, die die Bevölkerung so in Rage gebracht hat, dass es zu solchen Plünderungen und Übergriffen gekommen ist. Dabei hat sicherlich auch das Wort des Innenministers eine Rolle gespielt, der zu den Preiserhöhungen sagte, dann müsste man eben früher aufstehen, um den günstigeren Tarif zu erhalten. Also hier spielt vieles ineinander. Ungeschick der Politik und eine politische und soziale Erschöpfung bei der Bevölkerung.
Jetzt ist es aber ja so, dass Chile das höchste Pro-Kopf-Einkommen in der Region hat. Das Wirtschaftswachstum liegt bei etwa 2,5%. Und trotzdem haben auch Sie gerade von großem Frust in der Bevölkerung gesprochen. Woher kommt dieser Frust?
Das hat sicherlich viel damit zu tun, dass Sie jetzt in dem vergangenen Jahr bis heute sich eine Reihe von Preiserhöhungen dargestellt hat, sei es im Gesundheitswesen, sei es bei Wasserenergie, dass die Frage des Erziehungswesens noch immer nicht endgültig geklärt ist. Hier hat es ja schon 2006 und 2011 von Studenten organisierte Unruhen gegeben. Also es ist eigentlich eine Unzufriedenheit vorhanden, dass sich das Land nicht vorwärts bewegt. Alle verwalten es nur, und das gilt gleichermaßen für die Regierung wie für die Opposition, die alle nicht gesehen haben, was sich da an Unmut in der Bevölkerung aufgestaut hat.
Jetzt spricht der Präsident ja sogar von Krieg. Warum gießt er mit so einer drastischen Wortwahl da noch Öl ins Feuer?
Das hat viel damit zu tun, dass sich in Chile natürlich eine Erinnerung an den Putsch von Allende wieder einstellt, wenn man den Ausnahmezustand erklärt und ein Ausgangsverbot einrichtet. Da werden natürlich viele Erinnerungen wach, auf der einen Seite bei der Bevölkerung, die jetzt eine zu starke Rolle des Militärs wieder befürchtet, auf der anderen Seite bei der konservativen Regierung, die meint, hier stünde nun ein Aufstand bevor, um sie von der Macht zu verdrängen und deswegen sich auf ein Vokabular stützt, das sicherlich nicht zur Entspannung beiträgt.
Dazu passt ja auch, dass die Regierung und das Militär von Kriminellen sprechen, die da protestieren. Wer sind denn diese Demonstrierenden? Gibt es da tatsächlich Kriminelle unter ihnen, die die Situation einfach ausnutzen?
Wir haben es hier mit einer Gewalt, die gesichtslos ist, zu tun. Das heißt, wir haben keine klare Übersicht darüber, wo eine Planung stattgefunden haben könnte. Vieles deutet darauf hin, dass es keine klare Führungsstruktur gibt, dass es so etwas wie anomische Gewalt ist, will heißen, dass sich die verschiedenen unzufriedenen Personen einfach zusammengefunden haben, dass es sicherlich eine gewisse Struktur gibt, die durch die Studentenorganisationen vorgegeben ist. Aber es ist nicht zu erkennen, mit wem man jetzt einen Dialog herstellen sollte. Und das macht die Politik auch so hilflos, weil sie einfach nicht in der Lage ist zu sagen, mit wem sie sprechen soll. Und das Dialogangebot des Präsidenten findet deswegen auch keinen Widerhall.
Gibt es denn irgendjemanden, der die Demonstrierenden anführt?
Es wird immer wieder davon gesprochen, dass es natürlich Anarchistengruppen gibt, die diese Situationen nutzen. Man kann davon ausgehen, dass auch Strukturen der schon erwähnten Unruhen, die im Rahmen der Studentenproteste in vergangenen Jahren stattgefunden haben, hier nochmal wieder aufleben. Aber es ist keine klare Führungsstruktur zu erkennen. Wir sehen keinen Anführer, wir sehen keine Führungsgruppe, die jetzt sozusagen das Wort für sich in Anspruch nehmen würde.
Was müsste die Regierung denn tun, um die Protestierenden zufriedenzustellen?
Und zunächst geht es ja darum, eine Deeskalation herbeizuführen. Das bedeutet, es muss eine Beruhigung erfolgen. Es muss natürlich auch der Einsatz der Streitkräfte und der Polizeikräfte reduziert werden. Da ist in Chile immer die Gefahr, dass die zu hart dann durchgreifen und damit noch zusätzlich eine Verlängerung der Auseinandersetzungen ins Haus steht. Das hat viel damit zu tun, dass jetzt auch die richtige Wortwahl getroffen wird seitens der Politiker. Und danach steht letztlich eine Revision des chilenischen Modells in Anführungszeichen an. Das heißt, es muss wirklich überlegt werden, wie eine neue Grundlage des Zusammenlebens in dem ungleichen Land, aber mit gleichwohl großem Wirtschaftswachstum gelegt werden kann, weil erkennbar ist, dass hier Brüche vorhanden sind, die nicht mehr einfach zu schließen sein werden.
Und wie könnte so eine Neuordnung aussehen?
Nun, das bedeutet vor allem größere Beteiligungsformate zu schaffen, eine sozusagen die Blase, in der sich die Politik befindet, zu durchstoßen und wieder den Kontakt zwischen einem abgehobenen politischen System und der Bevölkerung herzustellen. Wir sehen, dass die politischen Parteien keinen großen Zulauf mehr haben. Sie leben mehr von dem Nimbus der Vergangenheit und haben keinen Zugang mehr zu breiten Bevölkerungsschichten. Das bedeutet, es muss so etwas wie ein neuer sozialer Kontrakt für das Land gefunden werden, der nicht mehr nach dem alten Muster funktionieren kann.
Und ist dafür Präsident Sebastián Piñera der Richtige?
Das wird sich zeigen. Er ist natürlich aufgrund seiner Herkunft, aufgrund seiner Diktion aus dem Unternehmerlager nicht notwendigerweise derjenige, der das Ohr am Volke hat. Hier muss er sicherlich auch einen Neuanfang in seiner eigenen Regierung darstellen. Das bedeutet, dass natürlich einige Minister gehen müssen, dass er auch versucht, eine Öffnung gegenüber der Gesellschaft darzustellen. Sein Aufruf zum Dialog ist zwar ein Anfang, aber dem müssen nun konkrete Vorschläge folgen, wie hier die Entspannung zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Lagern darzustellen ist.
Danke, Günther Mayhold, Lateinamerika-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Danke Ihnen.
Das Interview mit Günther Mayhold haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Proteste gegen die Regierung, die gibt es in diesen Tagen auch im Libanon. Auch dort war der Auslöser scheinbar klein. Die Regierung wollte Telefonate über Messenger-Dienste wie WhatsApp besteuern. Doch natürlich steckt deutlich mehr hinter den Protesten. Und nun kündigt Präsident Hariri Reformen an, die den Protestierenden aber wohl nicht reichen werden, berichtet Björn Blaschke.
Großdemonstrationen im Libanon gegen Korruption und Vetternwirtschaft auf den höchsten politischen Ebenen. Da will der Regierungschef des Landes vor allem eines: beschwichtigen. Ganz in diesem Sinne hielt Saad el-Hariri am Nachmittag eine Ansprache. Es gibt viele und verschiedene und berechtigte Forderungen. Vor dieser Tatsache habe ich vor 3 Tagen mit meinen Regierungspartnern gesprochen und ihnen 72 Stunden Zeit gegeben, um ein Maßnahmenpaket zu schnüren. Hier sind einige der Maßnahmen. Es wird ein Gesetzentwurf zur Wiederbeschaffung veruntreuter Staatsgelder erarbeitet. Dazu kommt vor Ende des Jahres ein Gesetzentwurf zur Einrichtung einer Kommission, die Korruption bekämpfen soll. Der Maßnahmenkatalog umfasst insgesamt 17 Punkte. Neben dem Kampf gegen die Korruption und die Veruntreuung von Staatsgeldern will Regierungschef Hariri internationale Unternehmen davon überzeugen, im Libanon zu investieren. Hariri wandte sich in seiner Ansprache am Nachmittag auch direkt an die Protestierenden. Ihr seid auf der Straße und kämpft für eure Würde, für Arbeitschancen, für elementare staatliche Dienstleistungen, Rentenversicherung und soziale Sicherheit, sowie für den Respekt eurer Wählerstimmen. Ihr müsst wissen, dass ihr jetzt gehört wurdet. Und wenn ihr vorgezogene Parlamentswahlen wollt, werde ich, Saad el-Hariri, euch zur Seite stehen. Die Aussicht auf Neuwahlen als Angebot an die Demonstrierenden. Dabei fordern Hunderttausende im Libanon nichts Geringeres, als dass die gesamte Führung des Libanon zurücktritt. Sie soll den Weg für eine Übergangsregierung aus Experten freimachen. Erst in einem zweiten Schritt wollen die Demonstrierenden dann Neuwahlen. Sie wollen obendrein, dass unabhängige Experten die Veruntreuungs- und Korruptionsfälle auf höchster politischer Ebene untersuchen. Dass das mit der jetzigen Führung des Landes möglich ist, wirkt unwahrscheinlich. Wer lässt schon gerne gegen sich selbst ermitteln? Regierungschef Hariri scheint zu ahnen, dass seine Rede am Nachmittag aus Sicht der Protestierenden große Schwächen hatte. Die Beschlüsse, die wir heute gefasst haben, entsprechen vielleicht nicht euren Forderungen. Diese Beschlüsse haben wir aber nicht gefasst, um euch dazu zu bewegen, nicht mehr zu demonstrieren. Ich werde nicht von euch verlangen, die Demonstrationen zu beenden. Das ist eure Entscheidung. Ihr dürft aber sicher sein, dass ich niemandem erlaube, euch zu bedrohen, denn der Staat ist verpflichtet, euch und das Recht auf friedliche Meinungsäußerung zu schützen. Die politische Führung des Libanon macht kleine Zugeständnisse und zeigt sich da großzügig, wo es selbstverständlich sein sollte. Letztlich will sie aber alles beim Alten belassen, an der Macht bleiben. Die Proteste im Libanon werden also höchstwahrscheinlich weitergehen oder sogar noch größer werden.
Aus Kairo berichtete Björn Blaschke. Wir machen weiter, jetzt um 23.33 Uhr, mit weiteren Kurzberichten. Israels Premier Benjamin Netanyahu ist damit gescheitert, eine neue Regierung zu bilden. Er hat das Mandat dazu an Staatschef Reuven Rivlin zurückgegeben. Tim Aßmann.
Benjamin Netanyahu gibt die Schuld für sein Scheitern der Opposition. Er selbst habe unablässig versucht, eine Koalition der nationalen Einheit zu schmieden, erklärte Netanyahu. Ex-Armeechef Benny Gantz habe sich Verhandlungen mit dem Ziel, das politische Patt im Land zu beenden, verweigert, betonte Israels Langzeitpremier in einem Facebook-Video. Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei war bei den Wahlen Mitte September nur zweitstärkste Kraft hinter dem Bündnis Blau-Weiß von Benny Gantz geworden. Netanyahu erhielt zwar dennoch den Auftrag zur Regierungsbildung, aber es gelang ihm in den vergangenen rund 4 Wochen nicht, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Nun wird zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren jemand anderes als Benjamin Netanyahu versuchen, eine Regierung zu stellen. Staatspräsident Reuven Rivlin kündigte an, voraussichtlich Benny Gantz mit der Regierungsbildung zu betrauen. Ein Vertreter von dessen Bündnis Blau-Weiß erklärte, man sei entschlossen, eine breite Koalition der Einheit zu bilden. Auch Gantz kommt allerdings auf keine eigene Mehrheit Und Netanjahus Likud steht noch treu zum Parteivorsitzenden, obwohl dieser mit einer Korruptionsanklage rechnen muss. Gantz hatte sich in der Vergangenheit geweigert, einer Regierung unter Beteiligung von Netanjahu beizutreten. Beobachter spekulieren unter anderem darüber, dass Benny Gantz versuchen könnte, mit einer Minderheitsregierung unter Tolerierung der arabischen Parteien zu regieren. Das gab es in Israels Parlament, der Knesset, zuletzt 1992.
Ein Friedensvertrag zwischen den USA und den afghanischen Taliban ist gescheitert und trotzdem ziehen die USA nach und nach Truppen aus dem Land ab. Das berichtet die New York Times, Arthur Landwehr.
Allein in diesem Jahr wurden 2000 Soldaten, deren Einsatz endete, nicht mehr ersetzt. Damit sind von den 14.000 Soldaten zu Beginn des Jahres noch 12.000 im Land. Eigentlich hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass die Truppen vor Ort bleiben, weil ein Friedensabkommen mit den Taliban in Afghanistan dramatisch scheiterte. In letzter Minute hatte Donald Trump ein Treffen mit einer Taliban-Delegation in Camp David abgesagt. Beim Besuch von Verteidigungsminister Esper wurde nun bekannt, dass das Pentagon den Abzug fortsetzen will auf eine Truppenstärke von knapp 9.000. Dies wiederum ist in etwa die Zahl, die in einem Friedensabkommen mit den Taliban als erster Schritt vorgesehen war. Jetzt geht die Trump-Regierung anscheinend diesen Schritt, ohne ein Abkommen geschlossen zu haben.
Es betrifft nur einige wenige Kranke, aber der Vergleich kann Signalwirkung haben. Vor einem Gericht haben US-Pharmakonzerne einen Vergleich geschlossen mit Opfern, die durch ihre Schmerzmittel abhängig geworden sind. Torben Ostermann.
Die Teileinigung sei in letzter Minute erzielt worden, berichtet das Wall Street Journal. 5 Pharmakonzerne haben sich demnach mit 2 Landkreisen in Ohio auf eine Zahlung von $260 Millionen geeinigt, um einem Prozess zu entgehen. Dieser sollte am Montag vor einem Gericht in Cleveland, Ohio, beginnen. Insgesamt klagen 2300 Kommunen, Krankenhäuser und Ureinwohnerstämme gegen die Pharmaindustrie. Der Vorwurf: Die Hersteller der Opioid-Schmerzmittel haben nicht ausreichend auf die Suchtgefahren hingewiesen. Nach Schätzungen der Bundesbehörden sind seit 1999 rund 400.000 Menschen an einer Überdosis gestorben. Prozessbeobachter gehen davon aus, dass die nun erzielte Teileinigung als Musterbeispiel für weitere Klagen genutzt werden könnte. Insgesamt dürften die Einigungen den Pharmakonzernen etliche Milliarden kosten. Der Versuch, einen umfassenden Vergleich über $48 Milliarden zu erzielen, war am Freitag abgelehnt worden. Weitere Details zur Teileinigung sollen zeitnah bekannt gegeben werden.
Es ist eines der letzten Verfahren in Deutschland gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann. Es geht um einen 93-Jährigen, der im KZ Stutthof bei Danzig eingesetzt war. Heute hat er in Hamburg ausgesagt. Axel Schröder.
Am dritten Verhandlungstag schilderte der 93-jährige Bruno D. seinen Arbeitsalltag im Konzentrationslager Stutthof. Vom Wachturm aus konnte er weite Teile des Lagers überblicken. Exekutionen oder die Tötungen durch Giftgas habe er selbst aber nie beobachtet. Viele Lagerinsassen seien ausgemergelt gewesen. Einmal habe sich Bruno D. das Krematorium ansehen können und er habe trotz eines Verbots den Inhaftierten einmal erlaubt, sich Fleisch aus einem Pferdekadaver zu schneiden. Bruno D. betont, er sei dazu gezwungen gewesen, als Wachmann im Konzentrationslager zu arbeiten. Die Anwälte der 33 Nebenkläger forderten heute in einem Beweisantrag das Gericht auf, sich auch in Stutthof selbst ein Bild von der Situation zu machen. Der Bericht eines Sachverständigen am vorangegangenen Prozesstag reiche nicht aus. Schon 1982 hatte Bruno D. seine Beobachtungen als Zeuge zu Protokoll gegeben. Dass nun noch einmal alles zu Wort komme, kommentierte er heute mit den Worten: So habe ich mir das Alter nicht vorgestellt.
Aus Hamburg berichtete Axel Schröder und Ulla Herrmann blickt jetzt zurück auf den Tag an der Frankfurter Börse.
Der Handelsstreit mit den USA schien Anleger in Frankfurt zum Wochenstart wenig zu kümmern. Dabei will China neue Strafzölle auf US-Exporte im Umfang von $2,4 Milliarden erheben. Dies ging aus einem bei der Welthandelsorganisation der WTO veröffentlichten Schreiben hervor. Auch der Scheidungskonflikt Großbritanniens mit der EU bereitete Anlegern kaum Kopfzerbrechen. So gewann der DAX am Ende 0,9% auf 12.747 Punkte. Sorgen machten sich Investoren hingegen über die Politik in der Hauptstadt. Der Berliner Senat hat sich auf eine Mietendeckelung geeinigt. Mit dem neuen Gesetz will die Berliner Landesregierung die Mieten für 5 Jahre einfrieren. Bei Neuvermietung darf eine bestimmte Obergrenze nicht überschritten werden. Das löste an der Frankfurter Börse eine Verkaufswelle bei Immobilienaktien aus. Im DAX gaben Papiere von Vonovia oder der früheren Ennington, wie sie einst hieß, rund 1,5% nach. Papiere von Deutsche Wohnen rutschten bei den Nebenwerten sogar um 2,5% ab. Das Unternehmen hat besonders viele Wohnungen in der Hauptstadt. Wirecard versucht den nächsten Befreiungsschlag. Unklarheiten über die Bilanzierungspraktiken des Münchner Bezahldienstleisters hatten die Aktie teils zweistellig nach unten gerissen in den vergangenen Tagen. Nun will Wirecard einen Sonderprüfer einsetzen, um die Vorwürfe zu entkräften. Dies kam an der Frankfurter Börse gut an. Aktien von Wirecard schossen um fast 7% empor.
Aus der Frankfurter Börse war das Ulla Herrmann und in New York gewann der Dow Jones 0,2% auf 26.827 Punkte. Die Große Koalition, sie muss noch gemeinsam handeln, zum Beispiel für die Schutzzone in Nordsyrien, darüber haben wir ja zu Beginn der Sendung berichtet. Und dabei sah es ja schon mal so aus, als sei die Koalition bald Geschichte. Halbzeitbilanz ist das Stichwort. GroKo-Kritiker in der SPD wollten sie nutzen, um aussteigen zu können. Nun hat der Koalitionsausschuss getagt und einen Termin für eben diese Bilanz vereinbart. Katharina Hamberger.
Das Zwischenzeugnis gibt's Anfang November. Dann wollen SPD und Union die Bilanz zur Halbzeit ihres Bündnisses vorlegen. Das wurde gestern Abend beim Koalitionsausschuss beschlossen. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus geht davon aus, dass diese Bilanz positiv ausfallen wird.
Weil wir haben, so wie uns die Bertelsmann Stiftung bestätigt hat, über 60% der Dinge, die wir uns vorgenommen haben, jetzt schon abgeschlossen, beziehungsweise sie sind im parlamentarischen Verfahren.
Sagte Brinkhaus dem Fernsehsender Welt. Dass CDU, CSU und SPD zur Halbzeit noch mal kritisch auf die eigene Arbeit schauen, haben die Sozialdemokraten in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt.
Wir werden uns dann genau anschauen, was erfüllt worden ist, was noch kommen muss. Und das sind natürlich auch die Fragen, die unseren Bundesparteitag beschäftigen, genauso wie den der CDU.
So SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich heute Morgen im Deutschlandfunk. Der CDU-Parteitag findet Ende November statt, der der SPD im Dezember. Und es wird wohl vor allem im Fokus stehen, wie dort auf die Halbzeitbilanz der Großen Koalition geschaut wird. Denn in der SPD hielt sich die Begeisterung für diese Koalition von Anfang an in Grenzen. Auch wenn mit einer knappen Mehrheit dem Eintritt in dieses Bündnis zugestimmt worden ist. Die SPD-Mitglieder haben nun die Möglichkeit, diese Entscheidung auch wieder rückgängig zu machen. Am Samstag wird bekannt gegeben, welches Duo das Rennen um den SPD-Vorsitz gemacht hat, beziehungsweise ob es eine Stichwahl geben wird. Und ein Verbleib der Sozialdemokraten in der Großen Koalition dürfte auch davon abhängen, welche beiden Kandidaten am Ende auf dem Parteitag bestätigt werden. In der Union will man aber im Moment nicht über ein Ende der GroKo nachdenken.
Ob wir Weihnachten noch eine große Koalition haben oder nicht, ist für mich nicht die Frage. Ich gehe davon aus, dass die SPD genauso verantwortungsvoll ist wie wir auch.
Meint Julia Klöckner, stellvertretende CDU-Vorsitzende und Landwirtschaftsministerin. Gleichzeitig wird die Union aber auch jetzt schon nicht müde zu betonen, wer am möglichen Ende der GroKo und dann wahrscheinlich folgenden Neuwahlen die Schuld tragen wird.
Wir als Union stehen zu dieser Großen Koalition,
sagte Unionsfraktionschef Brinkhaus. Sollte die Große Koalition halten, hat sie noch einige Hürden zu nehmen. Dazu zählt eine Einigung bei der Grundrente. Gestern Abend kam es noch nicht dazu. Am Mittwoch soll es ein weiteres Arbeitsgruppentreffen dazu geben. Konkreteres hingegen beim Klimaschutzpaket.
Na, das war uns insbesondere wichtig gewesen, dass zum Beispiel das Klimaschutzgesetz noch in diesem Jahr verabschiedet wird. Das werden wir erreichen, dass wir etwa Ende November dann auch im Bundesrat gewesen sind, der Emissionshandel und auch die steuerlichen Beschlüsse, die dazu gefasst worden sind, insbesondere was ja dann die Absenkung der Mehrwertsteuer bei der Deutschen Bahn betrifft.
So SPD-Fraktionschef Mützenich. Für den Bundesrat braucht die GroKo auch die Zustimmung vieler Länder, in denen die Grünen mitregieren. Die sind jedoch noch nicht überzeugt. So sagte deren Parteichefin Annalena Baerbock, sie habe den Eindruck,
dass man gerade mit Blick auf das Klimaschutzpäckchen irgendwas verabschieden will, egal ob es jetzt CO2 einspart oder egal ob es eigentlich rechtssicher ist. Hauptsache, man bringt das ganze Ding auf den Weg. Und das Steuergesetz, was entsprechend vorgelegt wurde, das hatte genau diese handwerklichen Macken. Und der Vorschlag zum jetzigen Emissionshandelssystem ist leider offensichtlich genauso gestrickt. Einfach schnell, schnell mit zahlreichen Webfehlern.
So Baerbock. Ein Schwerpunkt war gestern Abend außerdem die Außenpolitik, vor allem die Lage in Nordsyrien nach dem Einmarsch der Türkei.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Katharina Hamberger. Vielleicht erscheint ja manchen GroKo-Frustrierten diese Koalition dann doch wieder sympathischer, wenn sie sich die Alternative anschauen, um die gerade in Sachsen verhandelt wird. CDU, SPD, Grüne. Das wird schwierig. Trotzdem versuchen sie es seit heute. Bastian Brandau.
Uns liegt daran, eine Sachsen-Koalition zu bekommen, die klug, mit Mut und mit Freude an die Arbeit geht. Ich habe auch nach dem heutigen Tag den Eindruck, dass uns das gelingen könnte.
Die seit Wochen demonstrativ vorgetragene gute Stimmung zwischen CDU, Grünen und SPD in Sachsen, Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, strahlt sie auch nach dem ersten Termin der Koalitionsverhandlungen aus.
Mir liegt sehr daran, dass wir ein konkretes Vertragswerk bekommen, nicht nur in Überschriften und nicht nur in Absichten, sondern wirklich die Dinge ausdiskutieren, damit wir alle miteinander wissen, woran wir sind. Wir als diejenigen, die diese Koalition tragen, unsere Mitglieder, aber auch die Öffentlichkeit. Meine Erfahrung ist auch, wenn man sich diese Mühe am Anfang macht, bleibt viel Streit über die Zeit erspart. Und das würde mich sehr freuen.
Denn bei allen vorgetragenen Gemeinsamkeiten und nach der großen Zustimmung der drei Parteien zum vor zwei Wochen vorgelegten Sondierungspapier, die wirkliche Arbeit beginne jetzt, so Kretschmer. Insbesondere zwischen der CDU und den Grünen gibt es eine Reihe inhaltlicher Streitpunkte, gerade beim Thema Klimaschutz. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Wolfram Günther.
Man kann viele Themen und auch den Klimaschutz einfach als Thema sehen. Es gibt Menschen, die daraus eine Bedrohung machen wollen. Man kann es aber auch einfach als Aufgabe, als Herausforderung sehen und es damit verbinden, dass wir alle das Ziel haben, dieses Land lebenswert zu machen und dass auch keiner zurückgelassen wird.
Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, das gemeinsame Einstehen gegen Rechtsextremismus, so wollen die Grünen das Narrativ der Koalitionsverhandlungen sehen. Die seien mehr als die Abarbeitung des Sondierungspapiers, sagt Martin Dulich, SPD-Chef und Wirtschaftsminister in Sachsen.
Wir haben uns heute sehr intensiv über Ziele verständigt, die gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir nun mal stehen. Denn wir erleben Spaltungen, die nicht nur soziale Spaltungen sind, sondern auch kulturelle Spaltungen. Wir erleben unterschiedliche Entwicklungstempi. Wir müssen natürlich auch darum uns kümmern, dass diese Veränderungen so gestaltet werden, dass am Schluss es gut und gerecht wird.
Die Gespräche in den neuen Arbeitsgruppen zu konkreten Themen beginnen am Mittwoch. Je nach Ergebnissen treffen sich am Ende dann wieder die Spitzenvertreter der Parteien, um über strittige Punkte zu entscheiden. Bis Ende Januar muss der Landtag einen Ministerpräsidenten oder Präsidentin gewählt haben, sonst kommt es zu Neuwahlen. Da bei der SPD und den Grünen die Basis zu einer möglichen Beteiligung an einer Koalition befragt werden wird, will man die Verhandlungen möglichst bis Ende November abgeschlossen haben.
Bastian Brandau berichtete aus Dresden. Auch in der Schweiz bahnt sich Neues an. Erstmals verlangen die Grünen, dort an der Regierung beteiligt zu werden, denn sie haben große Zugewinne erzielt bei den Parlamentswahlen. Doch so einfach ist das in der Schweiz nicht, wie Dietrich Karl Meurer berichtet.
Im Berner Parlament, dem Nationalrat, sind die Grünen nun die viertstärkste Kraft. Und damit sind sie reif für den Bundesrat, so titelte zumindest der in Zürich erscheinende Tagesanzeiger. Der Bundesrat, das ist die siebenköpfige Konkordanzregierung, die sich einer sogenannten Zauberformel folgend aus Vertretern der vier stärksten Parteien zusammensetzt. Die drei stärksten Parteien stellen je zwei Bundesräte, die viertstärkste einen Ministerposten. Nur ist es eine Schweizer Gepflogenheit, dass sich die Zusammensetzung der Regierung erst dann ändert, wenn sich die Machtverhältnisse im Parlament auf Dauer verschoben haben, sprich über mehrere Wahlen hinweg. Getragen vom überwältigenden Erfolg fordern die Grünen nun aber eine Abkehr von dieser Tradition.
Wir haben im Frühling schon gesagt, wir finden es Zeit für eine neue Zauberform.
So der bisherige grüne Fraktionschef Balthasar Glättli im Schweizer Radio. Er machte auch gleich einen Vorschlag, wie diese neue Zauberformel lauten soll.
Die zwei stärksten Parteien je zwei Sitze und dann die drei nächstgrößeren drei Sitze.
Der Wunsch der Grünen nach Veränderung ist getragen von der Machtverschiebung zu Mitte-Links im Nationalrat und in der kleinen Parlamentskammer Ständerat. Sie passe nicht zusammen mit einem rechtsbürgerlich geprägten Bundesrat. Von den Sozialdemokraten, die naturgemäß ein Interesse an einer stärker linken Ausrichtung der Regierung haben, kam umgehend Unterstützung. Parteichef Christian Lefra sagte:
Und jemand soll mir erklären, warum FDP, SVP, die zusammen keine Mehrheit im Nationalrat haben, zusammen keine Mehrheit im Ständerat haben, ausgerechnet im Bundesrat die Mehrheit darstellen soll.
Die Zusammensetzung der Schweizer Regierung zu ändern ist aber gar nicht so einfach. Denn die Bundesräte sind in der Regel 10 Jahre im Amt und entscheiden selbst über ihren Rücktritt. Nur im Ausnahmefall werden sie abgewählt. Und gerade erst hatten die rechtsliberale FDP und die christdemokratische CVP ihre Amtsträger geschickt ausgewechselt. Es dürfte ausgerechnet ein Sitz der drittstärksten Partei, der FDP, sein, auf den die Grünen schielen. Wenig überraschend, dass die Parteipräsidentin Petra Gössi nichts davon hält. Im Schweizer Fernsehen sagte sie:
Ich glaube nicht,
dass es angebracht ist, jetzt alles über den Haufen zu schmeißen wegen der grünen Welle. Was die Schweiz stark gemacht hat, ist Stabilität.
Das ist Stabilität.
Der wohl einzige Weg zu einer Regierungsbeteiligung der Grünen führt über ein Zusammenspannen mit den Christdemokraten der CVP bei der Wahl der Bundesräte im Dezember, meint der Politikforscher Andreas Ladner von der Universität Lausanne.
Dann hätte man so eine Mitte-Links-Koalition und die hätten dann die Mehrheit in der Bundesversammlung. Die könnten dann einen Vertreter der FDP, also aus der rechten Seite, angreifen. Aber das hätte natürlich für die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Parteien, zwischen FDP und CVP, die im Kanton teilweise sehr gut funktioniert, große Konsequenzen.
Sprich, die Christdemokraten würden sich die Finger verbrennen. Insofern ist davon auszugehen, dass auch wenn laut einer Nachwahlbefragung 60% der Wählenden meinen, den Grünen stehe ein Ministerposten zu, sich an der Zusammensetzung des Schweizer Bundesrats so schnell nichts ändert.
Aus Zürich berichtete Dietrich Karl Meurer. In diesen Stunden wählen die Menschen in Kanada ein neues Parlament. Bis vor ein paar Monaten hätten die meisten gesagt, das wird ein Spaziergang für Amtsinhaber Justin Trudeau von den Liberalen. Doch dann verhedderte er sich in mehrere Skandale und gebrochene Wahlversprechen. Und auf einmal ist alles offen. Antje Passenheim.
We're gonna vote him out. Vote him out.
Wählt ihn ab. Andrew Scheers Aufruf bei seinem letzten Wahlkampfauftritt in Richmond Hill, Ontario. Der konservative Rivale von Justin Trudeau, er wittert Morgenluft. Noch nie war es so knapp wie diesmal, sagen Beobachter. Noch bis zur Eröffnung der Wahllokale am frühen Morgen lagen er und Trudeau gleich auf. In einigen Umfragen führte Scheer sogar, setzt er sich durch. Es wäre das erste Mal seit über 80 Jahren, dass ein Premierminister in Kanada nicht für seine zweite Amtszeit gewählt wird. Und dass ein Premierminister, den die westliche Welt noch vor 4 Jahren als Lichtgestalt gefeiert hat. Last Minute versuchte der noch, so viele Anhänger wie möglich zu mobilisieren.
Make sure a little bit of rain doesn't prevent you from
Geht wählen, auch wenn es regnet. Predigte er in Vancouver. Trudeau beendete seine Tour da, wo er sie noch vor 6 Wochen begonnen hat. Viele Wähler nehmen dem einst beliebten Popstar übel, dass er Wahlversprechen gebrochen hat. Zum Schutz der Umwelt, aber auch zur Reform des Wahlrechts. Weil er das versprochen hatte, hatten ihm viele Anhänger der kleineren Parteien 2015 ihre Stimmen gegeben. Trudeau haften einige Skandale an. Unter anderem hat er Ermittlungen gegen die Korruption einer Baufirma in seinem Wahlkreis unterdrückt. Trudeaus Skandale waren Scheers Wahlprogramm. Wenn ich gewählt werde, werde ich Ermittlungen gegen ihn einleiten, versprach Scheer seinen Anhängern. Der 40-jährige Scheer greift den 7 Jahre älteren Regierungschef vor allem wegen der CO2-Steuer an. Trudeau hatte die Abgabe noch vor der Wahl gegen viel Widerstand zum Schutz des Klimas durchgesetzt. Umweltschützer rechnen ihm das hoch an. Scheer versprach noch einmal, er würde die CO2-Steuer wieder abschaffen. Trudeau hingegen warnte in Vancouver, die Kanadier könnten am Tag nach der Wahl mit einer konservativen Regierung aufwachen und die Ziele auf die Beseitigung von Kanadas einzigem echten Plan zur Bekämpfung des Klimawandels ab. Als wahrscheinlich gilt bereits eines, ganz gleich, ob der liberale Trudeau oder der konservative Scheer gewinnt. Keiner von beiden wird nach Prognosen die nötige absolute Mehrheit bekommen.
Antje Passenheim berichtete über die Parlamentswahlen in Kanada. Und jetzt ist noch Zeit für den Blick in die Zeitungskommentare von morgen, heute mit Dietmar Reiche.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat eine international kontrollierte Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei gefordert. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet den Vorschlag naiv. Eine solche UN-Schutzzone ist schon während des Jugoslawienkriegs kläglich gescheitert. Und nichts spricht dafür, dass es in Syrien anders laufen würde, weil die wichtigsten Entscheidungen längst gefallen sind und das Wohl der Kurden dabei keine Rolle spielte. Die Süddeutsche Zeitung meint, die Verteidigungsministerin hat recht, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg. Deutschland braucht eine Strategie jenseits von Entsetzen und Abscheu. Die Zeitung Neues Deutschland bemerkt, Deutschland, Mitglied im UNO-Sicherheitsrat, könnte eine wichtige Funktion übernehmen. Vorausgesetzt, Merkel, Maas und Kramp-Karrenbauer reden Klartext in der NATO und bauen endlich wieder Brücken nach Moskau. Syrien und die ganze Region brauchen eiligst eine Friedensordnung. Die Frankfurter Rundschau ist skeptisch. Die politische Lösung für Syrien, von der die europäischen Politiker oft fantasiert haben, gibt es schlicht und ergreifend nicht. Zu besichtigen ist jetzt eine militärische Lösung, Putins Lösung. Russische Truppentransporter mit weiß-blauen roten Fähnchen fahren dieser Tage in die von den Amerikanern aufgegebenen nordsyrischen Stützpunkte. Russen übernehmen die Einrichtungen. Putin führt der Welt ein Lehrstück vor. Nun nach Großbritannien. Der Sprecher des Parlaments Bercow hat die geplante Abstimmung über das neue Brexit-Abkommen nicht genehmigt. Darauf geht der Berliner Tagesspiegel ein. Nun wird es voraussichtlich zu einer langwierigen Debatte über das Ratifizierungsgesetz kommen und, falls dabei die Diskussion nicht im Sinne der Regierung verläuft, zu Neuwahlen. Dagegen dürfte sich auch die Labour-Partei wohl nicht mehr allzu lange sperren. Die westfälischen Nachrichten üben Kritik am Vorgehen des britischen Premierministers. Johnson liebt die großen Töne, die populistischen Auftritte, aber nicht die politische Kernarbeit. Nach all dem Theater und Chaos wäre es an der Zeit, endlich die Grundlagen für den Brexit zu schaffen. Selbst wenn das für einen Schaumschläger wie Boris Johnson Aktenstudium und, ganz bitter, die Festlegung auf eine verbindliche Aussage in Gesetzen bedeutet. Nach Einschätzung der badischen neuesten Nachrichten ist das Verhältnis zwischen Parlament und Regierung vollkommen zerrüttet. Vermutlich irreparabel. Johnson hat bislang jede Abstimmung in Westminster verloren. Das Ende seiner Demütigung ist nicht absehbar und seine Machtbasis dürfte weiter schwinden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht davon aus, dass der Austrittstermin Ende Oktober nicht eingehalten werden kann. Abgeordnete der Opposition werden Änderungs- und Ergänzungsanträge einbringen. Sie dürfen auch ihre Zustimmung zum Deal an das Zugeständnis eines zweiten Referendums knüpfen.
Danke, Dietmar Reiche aus unserer Nachrichtenredaktion, für diesen Blick in die Presse von morgen. Hörerpost kann etwas bewirken. Das Kulturprogramm HR2 vom Hessischen Rundfunk schafft jetzt doch nicht beliebte Kultursendungen ab. Mehr dazu gleich in Fazit, unserem Kulturmagazin mit Gabi Wuttke. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Morgen früh ab 5.05 Uhr ist der Zeitfunk wieder für Sie mit aktuellen Informationen da. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.